Das ist ein bisschen ein exotisches Thema, das wir heute haben. Das CF-Register gibt es jetzt seit ungefähr, wurde vor 10 Jahren ungefähr initiiert von der Europäischen Gesellschaft für zystische Fibrose und hat sich langsam entwickelt. Das ist natürlich den europäischen Verhältnissen geschuldet. Es sind doch relativ viele Staaten, die jetzt mittlerweile beteiligt sind. Sie sehen hier rechts die Europakarte. Alles, was blau ist, hat für 2014 Daten geliefert. Also da gehört auch schon die Ukraine dazu. Deutschland ist hier grau, das ist aufgrund eines Datenproblems 2015, sind die wieder normal dabei. Es gibt eine Internetseite, wo man diese Daten downloaden kann. Das, was ich jetzt im Weiteren präsentiere, sind ausschließlich die Daten 2014. 2015 ist es gerade im Druck sozusagen und wird auch bald online gestellt. Also es ist alles als Download erhältlich. Wozu braucht man so ein Register? Ist eigentlich eh ganz klar. Das eine ist eine Wissensvermittlung für alle, die in der CF sagen, aktiv oder auch als Patienten beteiligt sind. Es ist für die Forschung sehr sinnvoll und es ist natürlich ein Benchmarking-Tool, das ist klar. Als Beispiel für wofür ist es, kann es genutzt werden, forschungsmäßig. Also wir wissen jetzt, da wir die Genetik erfassen dieser Patienten, wo zum Beispiel Mutationen vorkommen, wo sie nicht vorkommen. Das ist zum Beispiel für die Mutation G551D, wo es eben erstmalig seit einigen Jahren, was ja wirklich revolutionierend ist, eine kausale Therapie sozusagen gibt, mit einem Medikament, das sehr effektiv, sehr teuer, aber auch sehr effektiv ist und man weiß jetzt, wo diese Patienten vorkommen. Also je dünkler, desto häufiger. Also hier zum Beispiel in England, UK, Irland ist das sehr häufig. Das hängt natürlich von vielen Parametern ab. Das heißt nicht, dass dort besonders viele Patienten dieser Mutation leben, sondern es hängt davon natürlich ab, wie gerade die Screening-Modelle in den einzelnen Ländern sind. Europa ist halt sehr, sehr unterschiedlich und man kann die Länder nicht direkt miteinander vergleichen. Die Screening-Programme sind unterschiedlich. Aber de facto kann man für klinische Studien zum Beispiel, weiß man, wo man hingehen muss, um diese Patienten zu finden. Eine andere sehr interessante Nutzung des Registers ist, dass wir Phänotyp-Genotyp-Korrelationen erstellen können. Es wird ja in die CF-Datenbank die Diagnose einer CF über die Kombination Schweißtest und Genetik gestellt. Und wie wir gelernt haben über die letzten 20 Jahre ist der Phänotyp der zystischen Fibrose bei gleicher Genetik manchmal sehr unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel, der klassische CF-Patient hat ein positives Screening, er hat ein hohes Chlorid im Schweiß, er hat an zwei Allelen des CFTR-Gens eine Mutation, die krankheitsverursachend ist, er hat praktisch keine Aktivität des Proteins und er ist krank. Ja? So würde man glauben, läuft eine monogenetische Erkrankung. Der Gesunde auf der anderen Seite hat hier alles negativ, ist eh klar, und es gibt die Träger, die haben zumindest ein positives Gen. Jetzt wissen wir aber durch diese CF-Register, dass es eben so intermediäre Typen gibt. Es gibt Patienten, die haben einen grenzwertigen Schweißtest und ein positives Allel auf dem anderen Allel ein möglicherweise krankheitsverursachendes, aber nicht sicher. Es ist da jede Kombination möglich und wir sind in der Lage, mit diesem Register jetzt zu verfolgen, was aus diesen Patienten wird. Also zum Beispiel ist hier eine Publikation, relativ rezent, dass im CF Foundation Registry, das gibt es schon viel länger, 20% der Patienten eigentlich diese intermediäre Form haben, die man auch als CF-Related Metabolic Disease anschaut. Und wir können jetzt mit dem Register, wo ja jedes Jahr Daten eingetragen werden, schauen, was aus diesen Patienten wird. Ja? Also in Pediatrics eine Publikation, das ist eine andere Definition dieser intermediären Form, haben 10% eine full-blown CF entwickelt. Also dafür dienen diese Register. Gut, nun jetzt zu den Daten 2014, die sind alle eben im Netz zu sehen. Es sind 35.582 Patienten hier erfasst worden. Hier sehen Sie die Abkürzung der Länder, gehe ich jetzt nicht durch, da ist Österreich mit so 800-900 Patienten. UK, Frankreich hat hier die meisten Patienten in diesem Register drinnen. Wenn man sich anschaut, von diesen 35.000 Patienten, die da drinnen sind, wie lange leben die? Das ist einmal eine wichtige Frage, ja? weil wir wissen ja, dass mit einer modernen CF-Therapie die Lebenserwartung deutlich hinaufgeht. Wenn man sich ins Register anschaut, ist das ein bisschen disappointing. Man sieht, dass das Alter at death ist so um die 30 Jahre. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir hier Polen, Ukraine, Moldawien mit UK, Österreich, Frankreich hier alles in einen Topf werfen. Also das hat sicher natürlich hier, spielt das eine große Rolle. Ja. Das durchschnittliche Alter bei Diagnose ist 4 Jahre, bei uns ist es eher 3 Monate. Patienten, die erwachsen sind, machen ungefähr die Hälfte der Patienten aus, die Hälfte sind Kinder. Gut, das sind so ein paar nur Eckpunkte, wie diese Daten ausschauen. Hier sieht man für das ganze europäische die Altersverteilung als Histogramm. Man sieht also, dass über dem Alter von 50 doch immer weniger Patienten da hineinkommen. In Österreich haben wir, das sind Zahlen 2014, eben 376 Patienten unter 18 Jahren und noch relativ wenig über 18 Jahren. Das wird sich vermutlich mit der Zeit verändern noch. Da sieht man die Altersverteilung. Also hier ist Österreich. Ja, die dunklen sind die Erwachsenen, die hellen sind die Kinder. Und in Ländern wie Rumänien zum Beispiel finden sie praktisch nur Kinder. Das kann natürlich daran liegen, dass zum Beispiel Erwachsenenzentren keine Daten in das Register gescheckt haben. Das kann auch sein. Meine Vermutung ist aber eher und das wahrscheinlicher, dass sich hier natürlich der Reichtum der unterschiedlichen europäischen Länder abbildet. Nicht, dass in Rumänien, das sieht man auch an anderen Daten, sind diese Patienten leider dann schon verstorben. Ja. CF-Mutationen, wie gesagt, Mutationen werden erfasst. Die häufigste Mutation ist die Delta-F508-Mutation, die so im Durchschnitt 50% der Patienten ausmacht. Hier ist Österreich, das ist ziemlich genau 50%. Aber es gibt Länder, wo das ganz anders ausschaut. Ja? Also zum Beispiel hier Italien, ja? Oder auch in Dänemark ist das zum Beispiel die Delta-F508-Mutation viel häufiger. Das sind schon sehr interessante Daten, die natürlich unterschiedlich interpretiert werden können, ganz klar. Das ist in Österreich, haben wir die Situation, dass wir kein nationales Register haben, so wie in zum Beispiel Deutschland, wo alle Daten quasi zentral gesammelt werden und dann an das europäische Register transferiert werden. Wir sind halt in unserer föderalen Situation, die sich ja in neuen Bauordnungen und neuen Jugendschutzgesetzen und neuen ORF-Studios zeigt, sieht man eben auch, dass wir sehr viele Zentren haben, die Patienten mit CF betreuen, die diese Daten dann isoliert an das europäische Zentrum schicken. Ich möchte hier auch an dieser Stelle allen danken, die diese Daten schicken. Es ist eine Mordsarbeit und es muss jedes Jahr neu gemacht werden. Es gibt viele Rückfragen, damit die Qualität stimmt und so weiter. Also wir haben hier 12 Zentren plus die im Register sind und hier die Abteilung für Pulmologie im Krankenhaus Salzburg an der Uni dort, die Patienten betreuen, aber noch nicht im Register sind. Ich hoffe 2015 schon. Es gibt immer einen österreichischen Repräsentanten. Das war bis Oktober ich. Seit Oktober 2016 macht das der Dozent Pfleger aus dem Klinikum Graz. Wie schauen unsere Zentren aus? Ich habe sie hier durchnummeriert, nur vielleicht, das ist das Zentrum Wien, das ist Graz, das ist Innsbruck, das sind die 3 größten Zentren. Und dann gibt es eine Reihe eben von kleinen Zentren. Das größte und eigentlich einzige wirklich große Erwachsenenzentrum ist in Wien das Krankenhaus Hitzing, das ist Nummer 3. Hier sieht man jetzt den Vergleich. Jetzt Benchmarking, die Daten Österreich verglichen mit Rest Europas. Und man sieht, dass hier sieht man das, den Z-Score, also das durchschnittliche Gewicht, 0 wäre Normalgewicht, minus 2 wäre also hochpathologisch. Man sieht, dass Kinder in Europa und Österreich, und das ist kaum ein Unterschied, bis zum 20. Lebensjahr untergewichtig sind, interessanterweise dann wieder normalgewichtig sind. Das liegt aber daran, dass die besonders kranken Patienten zu diesem Zeitpunkt schon verstorben sind und wir eine Selektion in das höhere Alter von Patienten mit sehr leichten Verlaufsformen haben. Das sieht man in vielen Daten. Hier die Lungenfunktion, ein anderer wichtiger Parameter, auch wiederum hier 100% des Sollwertes, das sind für die Kinder, das ist für die Erwachsenen. Österreich liegt hier sehr gut, ja. Kinder unter 18 Jahren haben im Median eine normale Lungenfunktion. Ich glaube, das war, wie Manfred Götz begonnen hat zu arbeiten, war das in Europa sicherlich nicht der Fall. Also man sieht schon einen großen Erfolg der therapeutischen Bemühungen. Über 18 Jahre, da sind wir von den 100%, das ist hier oben, ja, sieht man natürlich weit entfernt, ist Österreich sehr, sehr gut. Lungenfunktionswerte FEV1 für Kinder, 5 bis 19 Jahren, zeigt einen langsamen Abfall von unseren Kindern, wobei auch der unterste Punkt der Regressionsgerade noch immer über 80% ist, das eigentlich ein normaler Wert ist. Aber es gibt natürlich vereinzelte Kinder, hier sehen Sie da, die haben 40-50% Lungenfunktion und sind natürlich dann Kandidaten für Transplantation. Im Alter, also im Alter relativ über 18 Jahre, sieht man wieder, dass die Lungenfunktion kaum mehr abnimmt. Das liegt wiederum daran, dass wir eine Selektion vermutlich haben. Das zeigt sich in den europäischen Daten ganz genauso. Chronische Pseudomonas-Infektion, ein Parameter der Qualität, je weniger, desto besser. Hier liegen wir ausgezeichnet. Also wir haben relativ wenig chronisch besiedelte Patienten mit Pseudomonas. Wenn man sich das nach den Zentren anschaut, ist das natürlich ein bisschen statistisch schwer zu evaluieren, weil die Zahlen teilweise klein sind. Teilweise hat ein Zentrum bei uns nur 30, 40 Patienten. Aber was man sieht, natürlich die Kinder unter 18 haben wenig Pseudomonas. Am wenigsten Zentrum 1 ist die Kinderklinik im AKH. Ich muss sagen, ist zusammen mit Innsbruck hier am besten, aber auch Graz zum Beispiel hat sehr wenig, während die Erwachsenenzentren wieder natürlich hier auch Hietzing relativ häufig eine Pseudomonas-Besiedlung aufweisen, was aber in der Natur dieser Erkrankung liegt. Leberbeteiligung, CF ist eine Systemerkrankung, wir sehen Leberbeteiligung hier über Europa verteilt. Die unterschiedlichen Balken zeigen schwere Grade der Leberfunktionsstörung. Rot ist also die Transaminasenerhöhung, Steatosis Hepatis. Die grünen und dunkelgrünen Blöcke sind Kinder oder Erwachsene mit Zirrhose oder portaler Hypertension. Da liegen wir eigentlich unerwartet relativ hoch, kann aber auch daran liegen, dass wir mit der Diagnostik so gut sind. Dass andere vielleicht einen Ultraschall nur alle 3 Jahre machen und wir einmal, zweimal im Jahr und finden das häufig. Also da gibt es viele Fragen, aber die Zahlen sind so. Hier wiederum die Zentren, interessanterweise die höchste Leberbeteiligung hier in Wien und in Graz, weniger in Innsbruck, das Zentrum 11, kann man lange darüber diskutieren. Interessant ist die CF-Therapie, wir haben also in dem Register Daten über typische Therapieformen. Das ist hypertone Kochsalzlösung oder DNAse als Mukolytikum, inhalative Antibiotika. Und nur als zwei Beispiele gezeigt, zum Beispiel wird DNAse, also Pulmozyme, ein Medikament zur Schleimlösung, in Wien fast jedem Kind gegeben, in Graz fast keinem Kind. Hypertone Kochsalzlösung, dafür kaum ein Kind in Wien, fast jeder Patient in Innsbruck. Woran liegt das? Meine Hypothese ist, dass es sehr schwer zu beurteilen ist, langfristig, ob ein CF-Medikament wirklich gut ist für einen individuellen Patienten. Sie sehen hier die Einführung der wichtigsten CF-Medikamente seit den 90er Jahren und hier der Effekt dieser Medikamente im Prozentanstieg Lungenfunktion und Sie sehen hier, dass mit einer Ausnahme die meisten Medikamente 2-4% Lungenfunktionverbesserung finden. Also was sollen wir wirklich tun? Die einzigen Medikamente, die eindeutig, und da machen dann eigentlich alle Zentren, inhalative Antibiotika und das neue Ivacaftor für die Gating-Mutationen, die eben diesen durchschlagenden Effekt haben. Alle anderen Verbesserungen sind eher gering, ja. Gut, letztes Slide, das ich habe, Transplantationen. Wir sind ja in Wien ein Zentrum für die Lungentransplantation. Wenn man sich es im europäischen Vergleich anschaut, ist natürlich klar, dass uns, das sind absolute Zahlen, dass das natürlich wenig ist. Interessanterweise ist hier Frankreich, hat hier über 600 Patienten, die 2014 mit einem Lungentransplant gelebt haben. Also das ist schon gewaltig. UK auch und Italien auch. Ja, soweit Daten aus dem CF-Register. Dankeschön. Thank you.